Bayern 3 Podcast. Mensch Otto.
Freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich freue mich auch hier zu sein.
Und ich freue mich immer, wenn ich in der Vorbereitung schmunzeln kann oder gar lachen, wie in diesem Fall. Großartige Anekdoten aus Ihrer Kindheit, aus Ihrer Jugend. Der Papa war Landwirt, ihr hattet Milchkühe, die mussten natürlich regelmäßig besamt werden. Ja. Und Ihre Aufgabe oder eure Aufgabe, die Aufgabe der Mädchen bestand dann darin, was zu tun?
Ach, das war ganz schrecklich. Während der Melkzeit wurde dann festgestellt, dass die Kuh also eigentlich besamt werden muss. Und dann war dann unsere Aufgabe so, geh mal rein und ruf mal den Besamer an. Und dann mussten wir dann aufs Band sprechen bei dem, auf den Anrufbeantworter. Hallo, hier ist Landwirt sowieso und wir bitten um eine Besamung.
Wir bitten um eine Besamung.
Das war ganz furchtbar.
Das glaube ich.
Ich bin jedes Mal rot angelaufen und irgendwie haben wir uns immer darum, mit meiner Schwester habe ich immer darum gedealt. Da haben wir uns immer so ein bisschen gestritten und gezankt, wer denn jetzt als nächstes dran ist und wer überhaupt jetzt muss. Nein, du hast beim letzten Mal. Nein, ich habe beim letzten Mal und dass wir es bloß nicht machen mussten.
Und euer Vater hat sich einen Spaß draus gemacht, dass ihr das machen musstet?
Nein, überhaupt nicht. Das musste einfach gemacht werden. Und während der Melkzeit wurden wir halt reingeschickt, weil er es nicht machen konnte in der Zeit.
Wart ihr zu der Zeit schon aufgeklärt?
Ja, doch, soweit schon.
Was heißt soweit schon?
Wir hatten auch ab und zu einen Stier für eine Zeit und da konnte man schon mal ein bisschen was sehen. Aber doch, ich war zu der Zeit schon aufgeklärt.
Ja. Aber über Sex sprechen war doch, also wir sind ja fast ein Jahrgang, war doch damals tabu. Oder mit den Eltern hat man doch nicht darüber
überhaupt
geredet.
Nicht. Nein, es war überhaupt nicht Thema. Wir haben nie über Sex gesprochen. Das Thema gab es nicht.
Aha. Wie sind Sie aufgeklärt worden?
Ich kann mich erinnern, dass mein Vater uns irgendwann mal, da war ich schätze mal, vielleicht so 7, 8 Jahre alt oder so, dass meine Schwester und mich jeweils auf den Schoß genommen hat, auf ein Bein und hat uns dann irgendwas erzählt. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr was. Es hatte aber was mit Aufklärung zu tun, weil das so ganz wichtig war.
Und so ernsthaft.
Ja, genau. Ja. Also, aber ich weiß es nicht mehr, was es war. Und den Rest habe ich dann woanders halt her.
Aus der Bravo.
Ja, Bravo, irgendwelche Zeitungen, irgendwelche Erzählungen, irgendwas. Und ich kann mich noch erinnern, als dann später irgendwie dieses Wort geil aufkam und ich wusste überhaupt nicht, was das war. Und da hat mich dann aus der Clique, da war ich vielleicht so 15, 16. Der hat mich dann beiseite genommen und hat mir dann anhand von irgendwelchen Bibern irgendwas erzählt, was geil bedeutet. Aber
anhand von Bibern?
Ja, es gibt wohl irgendeinen Duftstoff, Bibergeil heißt der. Und anhand dessen hat er mir das erklärt, aber ich weiß es nicht mehr.
Finstere Zeiten.
Ja, das war wirklich sehr finster.
Wobei, wenn wir darüber sprechen, was tabu ist und worüber man redet und worüber nicht, Sex im Alter, also wirklich bei älteren Leuten, ist ja immer noch was, worüber die meisten nicht reden oder wovon die meisten nichts wissen wollen. Auch die älteren Leute zum Teil ja nicht.
Ja, das stimmt. Also ich meine, mit 20 will man natürlich auch nicht wissen, was die Eltern noch machen. Und da kann man sich das auch überhaupt nicht vorstellen, dass man mit 40 noch Sex hat. Wenn man dann Richtung 40 vorrückt im Alter, dann weiß man, aha, da findet noch was statt. Und auch darüber hinaus, es wird immer besser.
Aber es ist doch so, jetzt sind wir beide so um die 50. Jetzt ist es doch für mich zumindest, ist es schon schwierig, mir vorzustellen, wie das mal mit 70, 75 ist. Können Sie das tatsächlich schon? Und können Sie sich vorstellen, dass Sie mit 75 auch noch Sex haben wollen?
Ja, ich kann mir das vorstellen, vielleicht deshalb, weil ich komme ja aus der Krankenpflege und dass ich natürlich sehr viel Erfahrung auch habe. Fast 3 Jahrzehnte habe ich in dem Bereich gearbeitet mit alten Menschen und bin ja jetzt auch unterwegs in Seniorenpflegeheimen zum Thema Umgang mit Sexualität in der Pflege. Und weiß also, dass da sehr, sehr, sehr viel passiert. Also insofern kann ich es mir schon vorstellen.
Das heißt, Sie sprechen da wirklich aus Erfahrung?
Ja, absolut. Ja, absolut.
Deswegen ist es ja auch wichtig, dass man das enttabuisiert.
Ich habe eine Menge Hände an mir gehabt, die da definitiv nicht hingehörten. Auch aus eigener Erfahrung. Und es passieren häufig auch Übergriffe. Aber Übergriffe sind ja nicht bösartig motiviert, sondern das ist ein Symptom. Da steckt ja ein Bedürfnis dahinter. Ne, das bin ich ja Gelegenheit. Ich arbeite ja als Pflegekraft, arbeitet man in einem Bereich, wo normalerweise niemand mehr hin darf. Und wenn dann mal eben, keine Ahnung, die Bluse auffällt und man kann mal eben reingucken oder man kann mal eben an die Brust fassen oder sowas, das ist eine Gelegenheit.
Also wir sprechen da wirklich von alten, also nicht von älteren, sondern von alten, bettlägerigen Männern?
Nee, nicht unbedingt bettlägerig. Also es können auch Menschen sein, die noch aufstehen können, aber das Bedürfnis bleibt.
Ja, wie sind Sie damit umgegangen?
Früher.
Gerade als junge Krankenschwester damals?
Ich war völlig überfordert. Ich war überhaupt nicht vorbereitet. Da hieß es immer, naja, stell dich mal nicht so an, wenn du so einen Job machst, dann musst du damit rechnen, dass sowas passiert.
Das war die Ansage?
Das war die Ansage und na, hab dich mal nicht so. Und viel später bin ich dann erst dazu gekommen, dass man eventuell sich auch da auch abgrenzen darf und dass man auch Möglichkeiten hat, auch damit umzugehen.
Ja, was ja auch sein muss. Aber dahinter steckt eben dieses Bedürfnis, das offenbar noch bis ins hohe Alter da ist, das aber nicht befriedigt wird in den allermeisten Fällen.
Genau, das ist der Punkt. Also ich erlebe das auch bei 90- oder 100-Jährigen, wo es nochmal aufflammt, auch bei Frauen durchaus, die dann auch nochmal Lust bekommen.
Bei 100-Jährigen?
Ja. Ich hatte vor, weiß nicht, 1, 2 Jahren mal die ehrenvolle Aufgabe, einer 100-Jährigen ein Dildo zu erklären.
Großartig.
Ja, das war super.
Im Rahmen eines Ihrer Seminare oder war das eine Einzelstunde?
Nee, das war eine Einrichtung, die hat mich irgendwann angerufen. Die haben gesagt, naja, da wäre eine alte Dame, die hätte jetzt halt irgendwelche Bürstenstiel halt benutzt oder so, weil sie nichts anderes hatte. Und da hatten die natürlich berechtigt Sorge, dass sie sich damit verletzen würde. Und dann sind die hergegangen, haben gesagt, okay, jetzt brauchen wir irgendwie ein Dildo. Und dann hat die Pflegekraft sich aber nicht in den Erotikladen getraut. Und dann hat die ihren Freund geschickt. Und der Freund wusste jetzt nicht, was gebraucht wird. Und der hat einen kleinen und einen großen besorgt. Und dann hatten sie die Dildos und dann wussten sie nicht, ja, wer erklärt es ihr denn jetzt?
Und da wurden Sie geholt.
Und da wurde ich gefragt und das habe ich dann auch gerne gemacht. Und das war einfach eine ganz beglückende Situation. Die Dame wusste auch sofort, es war ein bisschen ambivalent. Die hat erst ein bisschen geweint und sie hat sich auch geschämt, weil ich als fremde Person kam. Aber das war in einer halben Minute war das okay. Und dann habe ich ihr das erklärt. Sie wusste auch sofort, was es war und das war super.
100 Jahre alt.
Aber ich finde es auch toll, dass Pflegekräfte, wie die damit umgegangen sind, ne? Dass sie das so ganz offensiv gemacht haben, wenn auch nicht linear. Da haben sie gesagt, okay, ich kann das nicht und dann suchen wir uns jemanden, der es macht. Das finde ich, war auch völlig wertfrei kommuniziert und dokumentiert und das finde ich ein ganz tolles Beispiel.
Ich finde das spektakulär.
Ja, absolut.
Also A, dass man 100 wird und dass man dann noch so fit ist, dass man Sex haben möchte, also Wahnsinn. Mehr kann man sich wirklich nicht wünschen im Leben, oder?
Und das ist halt ein schönes Beispiel von vielen, vielen anderen auch. Ja. Und das könnte viel mehr sein, wenn Pflegekräfte da auch offen damit umgehen könnten. Ich meine, oft hängt das ja ab von der eigenen Unsicherheit auch der Pflegekräfte selbst.
Das sind ja auch ganz junge Menschen oft, die ja selber noch nicht so genau wissen, wie das alles in der Praxis läuft.
Oder möglicherweise Pflegekräfte, die selber Missbraucherfahrung gemacht haben. Mhm. Von denen kann ich das auch nicht erwarten, dass sie sich drum kümmern. Aber das Schlimme finde ich, dass es ja ein Grundbedürfnis ist. Und wenn jemand nach Essen und Trinken ruft, dann wird natürlich das sofort auch befriedigt, klar. Aber die Sexualität wird da ausgeblendet.
Gibt es denn da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
Männer gehen da offensiver mit um. Es kommt ja viel häufiger zu Übergriffen von Männern auf Frauen als umgekehrt.
Ja, gut, das dachte ich mir schon, aber insgesamt, also von der Häufigkeit her oder vom Bedürfnis, wie stark das ist?
Nee, nicht wirklich. Also die Frauen sind da eher so ein bisschen defensiver und so ein bisschen heimlicher, aber unter der Decke passiert genauso viel.
Das ist spannend zu hören, weil das ja ein Thema ist, ein Themenbereich, mit dem man sich sonst im Leben noch nicht beschäftigt, wenn man nicht selber alt ist. Ja. Aber es kommt ja alles auf uns zu irgendwann. Auf jeden, egal wie alt er jetzt ist.
Genau.
So sieht's aus. Deswegen soll es uns auch alle interessieren.
Insofern machen mir diese Seminare auch total viel Spaß, um da so ein bisschen Leichtigkeit auch reinzubringen. Das ist so mit Schwere behaftet, das Ganze. Und es wird immer so weggedrückt. Aber letztlich ist das ja der Inbegriff von Lebendigkeit. Ja. Und auch eben im hohen Alter. Und jeder, der Sexualität lebt, weiß, wie man sich dann fühlt.
Finden Sie es eigentlich komisch, wenn man Sie als Sexcoach bezeichnet?
Naja, manchmal erschrecke ich ein bisschen, weil es sich ein bisschen hart anhört. Manchmal kann man auch sagen, Coach für Sexualität, also egal wie man es dreht. Ja.
Aber wird das gerade von Männern auch wieder manchmal falsch verstanden?
Ja.
Also auch da kriegen sie wieder komische Avancen.
Ja. Ja, also das ist mal so phasenweise. Zwischendurch kriege ich da seltsame Angebote, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber in der Regel habe ich eigentlich eher die Neugier auf meiner Seite.
Mhm. Aber es ist rein theoretischer Natur, nur so jetzt für mein Verständnis.
Wie meinen Sie?
Das Coaching meine ich. Also Sie üben da nicht mit den Menschen.
Nein, Coaching kommt ja eigentlich aus dem Sport. Ne? Und da geht es ja um Antreiben zur Höchstleistung. In meiner Sexualität geht es natürlich nicht darum. Und ich sitze auch nicht.
Für den einen oder anderen schon, zumindest glaubt er, dass er Höchstleistung bringt.
Ja, das stimmt. Aber ich sitze natürlich nicht daneben und leite an, du musst das jetzt so oder so machen. Nein, es geht viel eher darum, dass ganz viele Bedürfnisse ja und Wünsche und auch Fantasien da sind. Mhm. Und es geht darum, das rauszufiltern, welche Wünsche das überhaupt sind.
Die Wünsche auch zuzulassen.
Und die Wünsche zuzulassen, die einzugestehen, die können ja dann auch erschreckend sein, je nachdem, wenn es sich nicht gerade, sagen wir mal, gesellschaftskonform anhört und wie man das dann auch ins Leben holen kann, wie man das eben auch machen kann. Ganz oft sind es einfach auch Moralvorstellungen oder Barrieren, die dann eingerissen werden müssen. Und ich denke mir, die Moral, die muss man an der Schlafzimmertür oder darf man sie abgeben.
Ja. Stellen Sie das oft fest, dass Menschen kommen, die Probleme damit haben, sich selbst einzugestehen, was sie eigentlich möchten?
Ja, unbedingt.
Im Bett oder wo auch immer?
Ja, unbedingt. Die Schwelle, die ist schon im Denken.
Also es geht nur Blümchensex, das hat man so gelernt und alles andere gesteht man sich selbst nicht zu, hat man auch ein bisschen Angst davor.
Genau, aber der erste Schritt ist ja schon getan, wenn die überhaupt kommen. Ne, wenn die zu einem Sexcoach oder kommen und dann wissen die, aha, da ist irgendetwas und ich möchte da jetzt dran. Das heißt also, da ist der erste Schritt schon getan.
Kommen da nur Frauen zu Ihnen oder auch Männer?
Es kommen auch Männer, aber die Frauen sind viel mutiger.
Die Frauen sind mutiger?
Ja, die Männer, wie soll ich sagen, viele Männer glauben ja von sich, dass sie alles wissen. Und die tun sich ein bisschen schwer damit, sich Hilfe zu holen. Und es sind ganz häufig Männer, die kommen, da waren vorher Freundinnen, Ehefrauen oder irgendwelche anderen Frauen, die sie kennen, vorher da und die haben gesagt, da kannst du hingehen. Also ich würde mal, wenn man es prozentual ausdrücken wollte, würde ich sagen, es sind so 80-85% Frauen und der Rest sind Männer.
Kommen auch Pärchen?
Auch, ja. Aber hauptsächlich sind es Frauen.
Pärchen sind noch schwieriger wahrscheinlich, oder? Weil dann haben sie die Frau, die vielleicht ein bisschen mutiger ist, den Mann, der sich nichts traut und der nur mitgegangen ist, weil er sonst Ärger hat und gar nicht mehr ran darf.
Ja, das passiert auch manchmal. In so einem Fall mache ich das manchmal so, wenn die sich dann auch nicht trauen, was zu sagen, dass ich dann sage, okay, du gehst jetzt mal eine halbe Stunde ins Café und dann schicke ich den nächsten eine halbe Stunde ins Café und dann kann ich danach das so ein bisschen vermitteln, dass das einfach schon mal ausgesprochen ist. Aber in der Regel ist es natürlich besser, wenn beide da sind, damit die sich das auch sagen. Ich bin ja dann so Mittlerin und dann sprechen die mit mir und dann sage ich, nee, sprich mal mit deinem Mann oder sprich mal mit deiner Frau.
Ist es tatsächlich so, dass viele von uns auch in der Partnerschaft die Wünsche gar nicht äußern und dass daran auch die ein oder andere Beziehung scheitert?
Die meisten Dinge scheitern daran, dass die Leute nicht drüber reden oder dass sie Angst haben, möglicherweise auf Ablehnung zu stoßen oder halt, dass sie denken, ja okay, dann ist die Ehe vorbei oder die Beziehung vorbei.
Aber gerade bei Sex ist es wahrscheinlich nochmal schwieriger.
Ja, natürlich ist es schwieriger, aber die Chance steht 50-50, dass man möglicherweise auch eine offene Tür einrennt. Und dass man beim Partner sagt, ach endlich ist das ausgesprochen. Ja, also das erlebe ich halt auch ganz häufig. Und das ist natürlich dann immer schön zu sehen. Aber letztlich ist das Reden das A und O.
Ja, aber wenn der andere Partner nicht das möchte, was der eine vorschlägt, dann wird es ja auch nicht leichter.
Nein, es wird nicht leichter. Aber dann ist es schon mal ausgesprochen. Ich meine, da muss ich natürlich entscheiden. Wenn der, kann ich gucken, ob der Partner möglicherweise mir zuliebe vielleicht das mitmacht. Das kann man ja auch schon mal im Service. Oder dass man sagt, okay, man öffnet das und guckt, man muss es sich anderweitig besorgen. Die Möglichkeit besteht natürlich auch. Man muss natürlich dann über die Konventionen weit hinaus denken. Und manchmal ist es dann so, vielleicht ist es auch nicht so wichtig für mich, dass ich sage, okay, ich will die Partnerschaft nicht gefährden und deswegen verzichte ich drauf. Aber das ist eine individuelle Entscheidung.
Aber nochmal, es ist so, dass Frauen da insgesamt und in der Allgemeinheit experimentierfreudiger sind als Männer, was Sex betrifft?
Ja, erlebe ich so. Also zumindest mit dem, die zu mir kommen und mit mir darüber reden. Ja.
In welchem Alter sind die?
Also das Gros der Frauen, die kommen, sind so zwischen 35 und 70. Selten jüngere.
Also auch ganz junge Frauen. Also 35 ist ja noch jung, ja.
Ja, was jünger, die jünger sind, die haben eigentlich eher Angst davor, weil zu mir eher Frauen kommen, die im Umbruch sind. Und die so bis 35 sind ja eher so im Aufbruch und im Aufbau von Familie und heiraten und so, die ist vielleicht auch so eine eher romantische Vorstellung. Und wenn man...
Und Sie meinen, es geht dann vorbei mit ab 35. Da ist man dann nicht mehr so romantisch.
Doch, man kann da auch noch romantisch sein, aber ich glaube, man geht mit vielen Dingen einfach viel gelassener um.
Ja. Sie haben ein sehr lesenswertes Buch geschrieben, Sex Deluxe, sinnlich älter werden. Und da geht es ja beileibe nicht nur um Sex bei älteren Menschen, sondern es geht vor allem darum, wie man das für sich persönlich auch annehmen kann, akzeptieren kann, dass man überhaupt älter wird. Und wie man, und das finde ich sehr gut, offen bleiben kann für Neues. Was war das Anliegen, das konkrete Anliegen, das dahinter steckt hinter dem Buch?
Also ich habe ja vor einigen Jahren schon mal einen Film gemacht zu dem Thema Sexualität in der zweiten Lebenshälfte, silbersinnlich, sexy hieß der. Und naja, eine DVD ist ja, die schiebt man halt ein, die guckt man an und das ist nicht wirklich sinnlich. Und ich wollte auch was Sinnliches, was man auch in die Hand nimmt und wo man immer mal
ganz tolles Buch
gerne
geworden, ja.
Reinguckt mit ganz tollen Fotos auch, wie ich finde. Und man kann das natürlich an der Stelle auch ein bisschen umfangreicher beschreiben und das ist natürlich auch gelungen, mehr Themen auch noch mit da reinzunehmen. Aber mein größtes Anliegen, und das ist das, was ich bei den Frauen immer wieder feststelle, ist, dass die ganz große Schwierigkeiten haben, mit diesen Veränderungen oder mit dem Älterwerden klarzukommen. Die Schwerkraft siegt irgendwann.
Aber betrifft das Frauen mehr als Männer?
Jein. Also
angeblich gibt es ja bei uns auch Wechseljahre.
Ja, aber die Männer werden ja in der Regel interessanter und die Frauen werden alt und die werden welk.
Aber das ist doch ein Klischee.
Ja, aber das wird an ganz vielen Stellen leider bedient. Und ich merke,
aber wer ist da dran schuld? Wieder wir, die bösen Medien? Oder sind es dann die Frauen, Männer zum Teil selbst?
Ja, natürlich. Ich meine, letztlich, wenn man so von sagt, ja, es ist gesellschaftlich, aber wer ist die Gesellschaft? Das sind ja wir.
Ne?
Und wenn ich anfange, mich auch mit der schlafferen Haut oder auch mit den Veränderungen des Körpers irgendwie zu arrangieren, das hat ja auch nichts mit Kleidung oder mit Jugendlichkeit, das ist ja nicht per se sexy. Sondern es ist ja eine Ausstrahlung, die man hat oder das, was man.
Was ist denn
auch
sexy? Also Ausstrahlung auf jeden Fall?
Ausstrahlung. Also wenn ich authentisch bin mit dem, was ich bin, was ich mag oder vielleicht auch mich arrangiere mit dem, was ich nicht mag. Aber letztlich, wenn ich mich als Frau fühle und auch als Frau lebe und da auch mit einer gewissen Gelassenheit umgehe, das finde ich sexy.
Aber kann ein, um es mal überzeichnet zu sagen, ein erschlaffter Körper eines 80, 85-jährigen Mannes sexy sein?
Ja. Ich finde schon, je nachdem. Es gibt ja auch 80-jährige Männer, die unglaublich charmant sind.
Absolut.
Ne? Also ob jetzt charmant unbedingt sexy ist, gut, das weiß man jetzt nicht. Es verändert sich. Ich glaube,
es kann erotisch sein. Sexy ist ja wieder was anderes. Erotik ist ja noch mehr.
Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden. Wir denken immer, wenn wir an Sex denken, an den Akt an sich. Ne? Dass aber da Sexualität ja viel, viel mehr ist. Das ist Erotik, das ist
Sinnlichkeit. Findet ja auch im Kopf statt, vorher schon.
Das findet immer im Kopf statt. Das ist das größte Sexualorgan, was wir haben.
Ja, aber nur der Kopf alleine wäre ja auch langweilig.
Ja, der wäre totlang. Der Kopf ist der größte Killer.
Auch das?
beim Sex.
Was denn nun?
Ja, gut, es läuft natürlich über das Gehirn, aber diese ganzen Blockaden, die wir haben, das läuft doch alles im Kopf ab. Und ich meine auch natürlich die hormonelle Steuerung, alles läuft im Kopf ab. Also wenn ich mir das einrede, dass ich halt alt und hässlich bin, ja, dann bin ich auch alt und hässlich.
Es gibt aber auch schon Menschen mit 40, die sich für alt und hässlich halten.
Stimmt.
Oder schon früher.
Und die sind auch nicht sexy.
Nee. Vanessa, jetzt werden wir noch etwas persönlicher und zu dem Zweck versuche ich mich immer an einem Lebenslauf, den ich Ihnen jetzt reichen werde.
Oh.
Sie lesen ihn bitte vor.
Oh, und jetzt bin ich aber mal gespannt.
Dann werden wir uns darüber unterhalten. Und Sie können gerne kommentieren und sagen, was für ein Quatsch ist denn das? Bitteschön.
Ich heiße Vanessa Del Rey und ich bin Sexpertin. Es ist ein großes Privileg, dass ich mich auch beruflich mit der schönsten Nebensache der Welt beschäftigen darf. Allerdings liegt hinter der Entdeckung dieser Leidenschaft auch ein Leidensweg. Aber ohne diese schmerzlichen Erfahrungen wäre aus der braven Andrea wohl nie eine selbstbewusste Vanessa geworden. Heute helfe ich anderen dabei, ihre geheimen Wünsche zu entdecken. Ich möchte möglichst vielen Menschen vermitteln, was ich empfinde. Ich habe mich nie besser gefühlt als jetzt mit Anfang 50. Ja, so ist es.
So ist es.
Ja, so ist es.
Dem haben Sie nichts hinzuzufügen.
Nee.
Gut. Dann füllen wir das mit mehr Leben und besprechen mal ausführlich, was ich da so verbrochen habe. Vanessa Del Rey, geboren am 14. September 62 in Waldbröl,
genau,
bei Köln.
Ja.
Ist ein Künstlername, nicht mal.
Ja, Vanessa, das ist ja jetzt hier in meinem Lebenslauf auch schon aufgetaucht. Ich erschrecke immer, wenn ich den Namen höre, weil das ist so mein altes Leben. Und Vanessa Del Rey ist so mein neues Leben. Und ich habe mich damals, als ich mit dem Thema anfing zu arbeiten, mich für diesen Künstlernamen entschieden.
Mhm. Aber Andrea sagt gar niemand mehr zu?
Doch, natürlich. Also für meine Eltern und für meine Familie und für Leute, die aus meinem früheren Leben, bin ich natürlich nach wie vor Andrea. Und das ist auch natürlich völlig in Ordnung.
Aber Sie trennen das so, mein früheres Leben und mein jetziges Leben.
Mein Leben ist so anders. Also ich würde sagen, mein Leben von vor 10 Jahren, da sind höchstens noch ein paar Möbelstücke von übrig und sonst nichts.
Was war der letzte Tag Ihres alten Lebens?
Naja, der letzte Tag meines alten Lebens, würde ich sagen, war tatsächlich dieser Einschnitt, als damals meine beste Freundin von meinem Partner schwanger wurde.
Als er Ihnen das gestanden hat?
Ja, oder beziehungsweise ich habe es ja per Brief erfahren.
Per Brief?
Per Brief.
Weil er zu feige war, es Ihnen zu sagen?
Vermutlich. Den habe ich dann abends gefunden, als ich von der Arbeit kam. Damals war ich ja noch als Krankenschwester tätig.
Und Sie waren auch noch verheiratet?
Und näher, ich war, das war...
Oder liiert, ja.
Liiert, genau. Ja. Langjährig liiert. Und das hat innerhalb von Sekunden natürlich mein Leben zerschmettert. Aber wie man
zerschmettert ist.
Ja, ich glaube, das ist der richtige Ausdruck. Es war wirklich zerschmettert.
Und vorher waren Sie jemand, der von dieser romantischen Vorstellung gefangen war. Es gibt die ewige Liebe, wir bleiben zusammen, wir werden zusammen alt.
So ungefähr, so sah es auch. Es war auch wirklich ein Traumleben, muss ich sagen. Also ich hadere auch nachträglich jetzt. Es war natürlich eine harte Zeit danach. Aber rückblickend muss ich sagen, bin ich sehr dankbar dafür. Das habe ich dem Partner auch damals mal gesagt irgendwann. Und das hat er aber nicht verstanden. Sonst wäre ich nie da rausgekommen. Ich hatte eine riesengroße Komfortzone. Ich hatte ein tolles Haus, ich hatte ein Haus und einen riesen Garten und eine wunderschöne Umgebung, tolle Freunde, einen gesettelten Beruf, alles bestens.
In jeder Hinsicht im besten Sinne bürgerlich.
Nein, das war schon ein bisschen unkonventionell. Wir sind auch viel gereist und haben ganz viele Dinge unternommen. Also es hatte eigentlich alles.
Aber warum sind Sie ihm dann dankbar, dass Sie heute ganz anders sind? Sie hätten doch zufrieden so weiterleben können bis 90.
Ja. Hätte ich, aber letztlich war ich durch diesen externen Impuls, kann man ja sagen, gezwungen, was ganz Neues zu machen und das hätte ich wahrscheinlich sonst nie erfahren. Das ist noch ein ganz anderes Leben, was mindestens genauso großartig ist.
Sind Sie froh, dass Sie zwei solche Leben leben durften und dürfen?
Ja, unbedingt.
Also Sie würden sich nicht für das eine oder das andere entscheiden wollen?
Nee, nie mehr.
Sie hätten auch nicht von Anfang an so leben wollen wie jetzt?
Nee, das hätte ich mir auch gar nicht vorstellen können. Wenn mir das vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, du spinnst. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das geht nicht.
Es gab ja nach der Trennung dann von Ihrem langjährigen Lebensgefährten eine recht wilde Zeit in Ihrem Leben.
Ja, das stimmt.
Möchten Sie drüber reden?
Können wir gerne drüber reden.
Also weil das ist, glaube ich, für den einen oder anderen jetzt wieder spannend. Sie haben ja nicht nur gesagt, ich trenne mich und werde ganz was anders machen, sondern Sie sind wirklich sehr experimentierfreudig auch geworden.
Ja, mir ist dann irgendwie ziemlich klar geworden, dass offenbar alle Menschen alles über Sex wissen, bloß ich nicht.
So haben Sie das empfunden?
Ja, so habe ich das empfunden, eindeutig. Und dann habe ich gedacht, okay, möglicherweise gibt es das ein oder andere zu entdecken. Und ich hatte das Glück, dann einen Mann zu finden, oder der hat mich gefunden, oder wir haben uns gefunden, wie auch immer. Der hat mich so an die Hand genommen und hat mir vieles gezeigt und wir haben gemeinsam einfach ganz, ganz viel ausprobiert.
Das ist jetzt 10 Jahre her, ne?
Das ist jetzt etwa 10 Jahre her, ja. Und ziemlich gnadenlos ausprobiert. Und
was heißt das? Also was habt ihr ausprobiert?
alles. Von SM über Dreier und Vierer und Fünfer und Swingerclubs. Also alles, was man in der Richtung irgendwie an Fantasien entwickeln kann, haben wir ausprobiert. Oder ich
auch wenn Sie gar nicht so große Lust drauf hatten, nur um sagen zu können, jetzt habe ich es ausprobiert.
Nein, das hat mich total eingesogen. Ich war so neugierig und so hungrig danach, das alles auszuprobieren. Viele Sachen brauche ich auch heute nicht nochmal. Also viele Sachen habe ich auch einen Haken dran gemacht, habe gesagt, okay, das war's.
Zum Beispiel?
Jetzt. Also One-Night-Stand habe ich keine guten Erfahrungen mitgemacht, das fand ich nicht toll. Ich kann mich erinnern, dass ich diesen Mann damals mitten in der Nacht noch wieder nach Hause geschickt habe, weil das einfach nur schrecklich war. Mag auch sein, dass das mal nett ist, aber für mich war es nichts. Und viele andere Dinge habe ich 2-3 Mal erlebt und habe ich gedacht, okay, das muss ich jetzt auch nicht jeden Tag haben, aber das war eine tolle Erfahrung.
Was ja, glaube ich, viele immer wieder auch auf den diversen Kanälen gucken und wofür sich der ein oder andere auch interessiert, sich dann aber doch nicht traut oder vielleicht sagt, das ist nicht meins. Dieses Swingerclubs, das ist zum Beispiel etwas, was ich in keiner Weise nachvollziehen kann, weil das ja, wenn man die Leute schon sieht, die in diesen Reportagen auftauchen.
Ja.
Haben Sie das auch ausprobiert? Und
ja.
was kann einem das geben?
Gut, man muss natürlich Liebe und Sex manchmal auch trennen. Und wenn man was ausprobieren will, da ist Liebe manchmal eher hinderlich.
Ja.
Muss ich gestehen. Und
aber will man das trennen?
Eine Zeit lang schon. Ne? Okay. Es geht ja da irgendwie auch, wenn man unabhängig sein will und irgendwas ausprobieren, sinnfrei sein will und trotzdem auch Sexualität leben will, ist das eine gute Möglichkeit. Und es kommt natürlich auch drauf an, wo man hingeht. Ich habe da ganz, ganz tolle Leute getroffen, total interessante Leute getroffen. Und wenn man da hingeht, dann weiß man, aha, hier geht's um Sex. Und dann kann ich das haben und muss dann jetzt nicht das Vorspiel mit Tasse Kaffee trinken gehen oder sonst was haben, sondern dann kriege ich genau das, was ich haben will, nämlich Sex.
So, jetzt haben Sie alles ausprobiert damals, was es so gibt. Hat Sie das zu einem zufriedeneren Menschen gemacht?
Ja, unbedingt. Es hat mich viel zufriedener gemacht. Ich habe durch diesen Mann, das muss ich sagen, der hat in mir was ausgelöst. Der hat dafür gesorgt, dass ich mich das erste Mal in meinem Leben als Frau fühlen konnte, weil der mich auch so behandelt und auch so gesehen hat. Und ich habe das Gefühl, ich bin einfach kompletter. Ob das jetzt unbedingt mit diesen Erfahrungen zusammenhängt, kann ich noch nicht mal sagen.
Vielleicht auch einfach nur damit, dass Sie jetzt 10 Jahre älter sind? Und vielleicht einfach grundsätzlich in einem Alter sind, wo man sich kompletter fühlt, weil man mehr weiß übers Leben?
Gut, wenn ich in dem Leben geblieben wäre, kann ich natürlich auch noch spekulieren, weiß ich nicht, ob ich diese Erfahrung gemacht hätte.
Mhm.
Also das ist natürlich auch nur hätte. Also ich bin jedenfalls sehr, sehr dankbar für all diese Erfahrungen. Und wer Lust dazu hat, das heißt nicht, dass man das machen muss, um sich zu komplettieren. Also das heißt jetzt auch nicht, dass man langweilig ist, weil man nur Blümchen sexen mag.
Aber würden Sie es jedem empfehlen, es zumindest mal auszuprobieren?
Wenn ich die Fantasie habe und mir das ein dringendes Bedürfnis habe, dann würde ich sagen, mach. Unter natürlich der Vorsicht, keine Ahnung, sich vor Krankheiten zu schützen, all diesen Dingen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn ich das Bedürfnis habe, klar, warum denn nicht?
Und auch immer mit dem Partner vorher drüber sprechen?
Das kommt drauf an, ob der Partner auch dafür offen ist. Wenn er dafür offen ist, dann mit ihm darüber zu sprechen, das muss man individuell entscheiden. Ja, also ich kenne ganz viele Frauen, die auch das neben ihrer Partnerschaft machen, weil sie wissen, der Partner ist dafür gar nicht offen. Manchmal kann es sogar sein, dass es auch belebend ist für eine bestehende Beziehung. Ich weiß, dass das nicht immer auf offene Ohren stößt, aber ich glaube nicht unbedingt an diese Liebe für das ganze Leben. Wenn es ein ganzes Leben hält, ist es wunderbar. Und wenn ein ganzes Leben Blümchensex toll ist, der ist besser als sein Ruf. Und ist das alles in Ordnung? Also es ist nicht zwanghaft. Man sollte sich auch nicht unter Druck setzen lassen damit. Aber jeder sollte bitte das tun, was er gerne möchte. Und sollte sich nicht von irgendwem oder irgendwas einschränken lassen.
Solange keinem anderen damit schadet.
Das ist natürlich die Voraussetzung. Es sollte niemand anders zu Schaden kommen.
Wir wollen nochmal, oder ich würde gerne jetzt ein bisschen drüber sprechen, wie Sie als junges Mädchen waren und wie Sie sich dann so entwickelt haben. Sie haben Krankenschwester gelernt, haben dann auch lange gearbeitet in dem Beruf und haben sehr früh geheiratet. Also damals war das nicht sehr früh, aber aus heutiger Sicht sehr früh mit 23. Das hat aber nicht ewig gehalten?
Nee, das hat 3,5 Jahre nur gehalten.
Das war die Jugendliebe?
Genau, das war mein. Und ich war damals ja in dem Glauben, ich kriege sowieso keinen anderen Mann. Ich habe ja, das war ja ein Aussiedlerhof, auf dem meine Eltern gelebt haben. Und da war halt...
Milchwirtschaft?
Milchwirtschaft und da drumherum war halt nichts. Also die nächste Bushaltestelle war 1 Kilometer weg.
Ach so, mangels Masse sozusagen, haben Sie gedacht,
ja,
ich kriege keinen ab.
Ich hatte aber auch gar keine Möglichkeit rauszugehen oder irgendwo hinzufahren, weil ich auch nicht motorisiert war. Ich war mir auch darauf angewiesen, dass mich jemand fuhr. Und abends habe ich ja ganz oft mit im Stall auch mitgearbeitet und dann danach, ja, wo sollte ich denn da noch hin? Ich musste ja nächsten Tag wieder zur Schule. Also ich hatte gar keine Möglichkeit, da irgendwas auszuprobieren. Und von daher war für mich klar, es gibt keinen anderen. Den muss ich jetzt heiraten.
Also die große Liebe war das nicht?
Nee.
Dann ging das auseinander nach 3,5 Jahren, also nachdem ihr 3,5 Jahre verheiratet wart?
Genau.
Und dann waren Sie, dann sind Sie mit einer Frau zusammengekommen. Oh, in den 80ern. Oh, lesbische Liebe auf dem Land. Ja, um Gottes Willen.
Völlig undercover das Ganze.
Geheim.
Ganz geheim. Das durfte niemand wissen. Und ich weiß nicht, die eine oder andere wird es vielleicht geahnt haben, aber das war nie offen gelebt. Aber es war ganz, ganz spannend und abenteuerlich.
Wussten Ihre Eltern das?
Nein.
Wenn die es gewusst hätten?
Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn sie es gewusst. Also heute wissen sie es, dass es diese Beziehung gab und die kannten diese Freundin auch, aber keine Ahnung, wie das gewesen wäre. Weiß ich nicht.
Und dann kam eben der Mann, Damian hieß er, glaube ich. Mhm.
Genau.
Mit dem sie 14 Jahre lang insgesamt zusammen waren und der ihnen dann per Brief mitgeteilt hat, dass sie ihre beste Freundin geschwängert hat.
Genau.
Und das ist schon echt eine harte Geschichte. Wow, also im Nachhinein kann man wahrscheinlich drüber schmunzeln, weil man sich ja eigentlich nicht ausdenken kann, ne?
Nee, das kann man sich nicht ausdenken. Aber ich bin unglaublich daran gereift.
Naja.
Ja, und ich weiß heute auch, dass ich auch einen Anteil daran hatte. Also natürlich nicht an der Schwängerung, aber man hat ja immer einen Anteil daran, dass irgendetwas im Leben auch passiert, dass man sich das sozusagen anzieht.
Aber was werfen Sie sich vor? Also,
es geht, glaube ich, nicht um Vorwurf, aber dass ich ihm offenbar bestimmte Dinge nicht bieten konnte, die er bei anderen Frauen auch gehabt hat. Und ich weiß, dass er die über die ganzen Jahre auch andere Frauen hatte.
Sie sprechen den Kinderwunsch an oder was meinen Sie?
Nee, das war eigentlich immer klar, wir wollten keine Kinder oder ich habe nichts dafür und nichts dagegen getan. Also ich war eher Kumpel. Ne? Und ich konnte halt handwerklich ganz viel machen. Ich habe auch natürlich im Garten gearbeitet, wir haben das Haus renoviert und all diese Dinge gemacht. Und das macht man ja vielleicht nicht unbedingt als Frau oder jedenfalls habe ich mich ja auch nicht so gefühlt. Ich habe mich auch nicht so verhalten.
Weil er so unbegabt dafür war? Oder?
Nee, wir haben das zusammen gemacht. Er war auch sehr geschickt, was das anging. Also es war schon so ein gemeinsames Projekt.
Aber Sex hat keine so große Rolle gespielt?
Wir hatten natürlich auch Sex, aber es war völlig anders. Es war so, ne, der fand halt statt. Also dass ich da wirklich richtig Freude dran gehabt habe und das mit Bewusstheit gelebt hätte oder sowas, kann ich nicht sagen. Und das waren offenbar andere Frauen interessanter, ich weiß es nicht.
Sie halten ja jetzt auch, glaube ich, selbst Vorträge über Orgasmus.
Auch, ja.
Über den Orgasmus.
Ja,
über,
auch.
Oder Orgasmen. Ja.
Ja.
Was erzählen Sie da den Menschen?
Also bei Frauen insbesondere ist, und das wissen viele Männer auch nicht, viele denken ja, so ein kleines Ups wäre schon der Orgasmus.
Ein kleines Ups
und der wäre ganz schnell vorbei, aber ein ausgewachsener Orgasmus, der wirklich befriedigt und satt macht, kann ja durchaus auch mal 10 oder 20 Minuten oder manchmal sogar länger dauern.
Länger als 20 Minuten?
Ja.
Ja. Ernsthaft?
Und, ja, und der geht wirklich an den Rand der Bewusstlosigkeit und der macht dann wirklich satt auch mal.
Deswegen auch der kleine Tod, oder?
Ja, genau.
So.
Das wissen ganz viele nicht, dass es da auch noch andere Stufen und andere Formen des Orgasmus gibt, die einen da wirklich in ganz andere Welten katapultieren können. Und da halte ich gerne auch Vorträge drüber, um anderen das auch so das zu eröffnen und zu sagen, hier, macht mal ein bisschen weiter, nach dem Ups gibt's noch mehr.
Und sowas erzählen Sie dann Frauen? Oder wahlweise auch Männern,
beiden.
Die im Schnitt einmal in der Woche am Samstag nach der Sportschau Blümchen Sex haben.
Das weiß ich nicht, was denn möglicherweise. Jedenfalls ist die Neugierde auch da immer auf meiner Seite. Ja. Und viele haben es dann ausprobiert und sind dann auch ganz happy, dass es da doch noch was zu entdecken gibt.
Mhm. Ja, also spannend. Ein toller Beruf, den Sie sich da ausgesucht haben. Oder hat der Beruf sich Sie ausgesucht? Wie würden Sie es formulieren?
Ich hätte mir den nie ausgesucht. Ich kann mich erinnern, ich habe ja meine Coaching-Ausbildung begonnen. Das war ja kurz nachdem ich von dieser Schwängerung erfahren habe. Also es ist jetzt alles so ein bisschen kompliziert, aber naja, ein, zwei Jahre danach habe ich meinen späteren Coaching-Ausbilder getroffen und der hat in einer der ersten Coaching-Sitzungen zu mir gesagt, du solltest was mit Sex machen.
Du solltest was mit Sex machen?
Ja.
Denk mal auch nicht spontan an Coaching, oder?
Nee, überhaupt nicht. Und dann habe ich mich umgedreht und habe gedacht, da ist noch jemand hinter mir. Aber er hatte mich gemeint. Das war so absurd, ne, dass ich und Sex und sowas, aber das war dann relativ schnell klar. Und das hat mich so neugierig gemacht, dass ich dann auch von Anfang an mich darauf spezialisiert habe.
Mhm. Aber in dem Moment haben Sie sich gedacht, das könnte sein für mich?
Ja.
Als der zu Ihnen gesagt hat, du solltest was mit Sex machen?
Nee, direkt in dem Moment nicht. Da war ich nur irritiert, weil das wirklich konträr eigentlich zu allen meinen Vorstellungen war. Aber das sickerte dann sehr relativ schnell so in mein Bewusstsein. Und dann hat mich das so auch so neugierig gemacht und so lebendig gemacht. Und irgendwie habe ich gedacht, das könnte es sein. Und dann hatte ich ja diesen anderen Partner ja schon an meiner Seite.
Den experimentierfreudigen.
Genau, den hatte ich ja mit dem Damian. Wir haben ja versucht, diese Beziehung noch zu erhalten nach dieser Schwängerung 2 Jahre lang. Und diesen anderen Mann, den hatte ich 1 Jahr lang parallel. Gesagt, das, was du kannst, kann ich auch. Und das habe ich auch keinen Hehl draus gemacht. Und das war irgendwie für mich dann auch schon so eine Befreiung.
Ach, das war erstmal so ein bisschen Rache.
Jein, also der Rachegedanke war eigentlich eher nachgeordnet. Eigentlich war es so die Neugier. Dieser Gedanke kam schon mal, aber die Motivation war nicht Rache, sondern Neugier.
Lernen Sie heute immer noch dazu?
Ja, täglich. In allen Gesprächen, mit denen ich habe, mit den vielen, vielen Leuten, mit denen ich spreche, habe ich immer wieder was Neues, irgendwelche neuen Impulse oder neuen Sichtweisen.
Was ist die Quintessenz aus den vielen Gesprächen, aus den vielen Coachings, die Sie hatten mit Menschen, also gerade was das Thema Sex betrifft?
Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Die Quintessenz.
Also wenn ich mal vorpreschen darf, ich würde mal sagen, es gibt wahrscheinlich nichts, was es nicht gibt, oder?
Nee, Also ich würde mal sagen, wenn ich mich so medial umgucke und was so an Büchern geschrieben wird, an Filmen gemacht wird, alles auch in diese Richtung, alles das ist menschlichen Hirnen entsprungen. Das heißt, die Fantasien sind da und sie werden auch gelebt. Wenn es auch eine riesen Grauzone gibt.
Dessen, aber was zum jetzt, Teil schon auch gruselig, oder?
Ja, ja, absolut. Ich sage, eine große Grauzone bis hin zur Kriminalität. Und da muss man natürlich gucken, wo ist da die Grenze. Da, wo eben Gewalt angewendet wird oder gegen den Willen eines anderen, da hört es natürlich eindeutig auf.
Hm. Haben Sie 50 Shades of Grey gelesen, geguckt?
Ich habe es quer gelesen und habe ganz viel über den Film, Trailer und sowas gesehen. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich ihn mir angucken will. Möglicherweise auch deshalb, weil ich auch eigene Erfahrungen schon habe und mir das vielleicht deswegen nicht unbedingt nochmal angucken muss.
Und den Film muss man nicht gucken. Ich meine, kennen Sie in den 80ern, was war das, 9,5 Wochen? Mhm. Da sieht man mehr drin.
Ja,
ist, und der ist Blümchensex und Hochglanz, 50 Shades of Grey, langweilig.
Also die Stimmen, die ich gehört habe oder sowas, die waren alles andere als begeisternd. Und deswegen, glaube ich, werde ich ihn nicht gucken.
Wie bilden Sie sich fort?
Ich habe Fortbildung jeden Tag in meinen Gesprächen, natürlich. Und dass ich natürlich auch viel lese, viel an Filmen und alles, was es so in der Richtung gibt, angucke. Dass ich natürlich auch weiterhin selber auch Coaching in Anspruch nehme, so im Sinne von auch Supervision, dass ich mich austausche mit anderen. Und insofern, dass meine Fortbildung bloß, letztlich geht es mir auch weniger um Wissenschaftlichkeit, sondern die Augen aufzumachen. Es geht ganz viel um Wahrnehmung. Bei mir selbst, und das ist eben das, was ich vielleicht auch anderen weitergeben will, guckt bei euch selber, was da ist. Also sich an Dingen zu messen, die wissenschaftlich erwiesen sind, macht nicht wirklich zufriedener, sondern eigentlich nur das Tun und das sich auf den Weg zu machen, sich zu trauen, vielleicht auch eine Grenze zu sprengen.
Und es geht nicht um Leistung?
Überhaupt nicht, nein. Es soll Spaß machen.
Ja. Ist ja dieser Druck, unter dem wir Männer uns oft sehen.
Ja.
Leistungsdruck.
Ja.
Und im Beruf und dann auch noch im Bett.
Und deswegen sage ich, der Kopf ist der größte Sexkiller bei Frauen wie bei Männern. Ist übrigens auch das größte Problem oder die größte Schwierigkeit beim Orgasmus.
Bitte was? Die größte Schwierigkeit? Nee,
beim Orgasmus der Kopf. Weil die meisten, ja, weil es darum geht, wenn ich wirklich den kleinen Tod will, dann muss ich die Kontrolle abgeben. Und dann muss ich sagen, es geht um das Wort Hingabe, ne, wobei das nichts mit Unterdrückung oder mit Unterwerfung zu tun hat, sondern da verschenke ich mich, das lasse ich vollkommen los und dann kann ich da hinkommen. Und deswegen sage ich, der Kopf ist der Killer.
Und da versuchen Sie, die Menschen auf den Weg zu bringen, ja, dass sie auch das ein bisschen besser hinkriegen, das Loslassen.
Genau. Und da geht es eben, vielleicht kann ich das gut an so einem Workshop festmachen. Ich habe ja so einen Striptease-Workshop. Da geht es natürlich nicht darum, dass man strippen lernt. Das finde ich vergleichsweise langweilig.
Auch für Männer?
Das habe ich mal versucht, da sind aber keine gekommen. Die Männer wollen immer den Spiegel halten und den Koffer tragen,
ja,
aber
klar,
das ist jetzt nur für Frauen. Und da geht es natürlich um Facetten von Weiblichkeit, ja, ne, so das auszuprobieren und dann sage ich nicht, du musst das so machen oder du musst das so machen, nein, das ist falsch oder sowas, sondern da mache ich einfach nur einen riesen Raum auf mit Corsagen, mit Strapse, High Heels, mit allem Möglichen, wo Frauen sich ausprobieren können. Und da erlebe ich immer ganz, ganz schöne Dinge, dass die Frauen innerhalb von einem Tag sich manchmal völlig verwandeln. Und das begleite ich so mit dem Fotoapparat und wenn ich dann immer so die Vorher-Nachher-Bilder sehe, dann denke ich manchmal, das kann nicht dieselbe Frau sein, weil da plötzlich etwas aufbricht. Mhm. Der heißt auch Break Free. Mhm,
weil sie sich was getraut hat.
Genau, und dass sie über die Grenze geht und ich kriege immer ganz, ganz schöne Feedbacks auch dazu und dass das auch eine anhaltende Wirkung hat, eben auch so in diese Weiblichkeit zu kommen und damit auch eine höhere Anziehungskraft zu bekommen, ne, weil die damit so ihren, kannst du sagen, vielleicht einen Magneten anwerfen.
Wir kriegen eine ganz andere Ausstrahlung, sicherlich,
ja, genau,
dadurch. Ja. Es gibt schöne Statistiken über Sex. Wussten Sie, dass wir 6 Monate im Leben auf der Toilette sitzen, 6 Monate im Stau stehen, aber nur 2,5 Monate im Schnitt knutschen?
Das ist
traurig.
Ja, ziemlich. Also Toilette, okay, würde ich sagen, das
lässt sich nicht vermeiden.
Lässt sich nicht vermeiden.
Stau
kann man vermeiden. Ja. Also ich bin Bahnfahrerin, das ist schon okay. Und knutschen sollte man mindestens dann auch auf 6 Monate bringen, finde ich. Sollte man dran arbeiten.
Also sollte jeder mindestens 2,5 Mal so viel knutschen, wie er es bis dato getan hat.
Genau, oder vielleicht sogar das Verdoppeln.
Und, was ich auch noch gelesen habe, angeblich begünstigt häufiger Sex das Wachstum neuer Gehirnzellen. Sex macht schlau.
Kann ich mir insofern vorstellen, als das natürlich auch, das regt ja auch das Herz-Kreislauf-System an, deswegen ist das natürlich auch für ältere Leute total belebend, ne? Also nicht für die Jüngeren. Und dass es natürlich auch die Durchblutung steigert, natürlich auch im Gehirn. Und dass es möglicherweise damit was zu tun hat. Aber das weiß ich natürlich jetzt nicht wissenschaftlich zu belegen. Muss, glaube ich, auch nicht sein.
Nee. Auf jeden Fall ein kurioses Faktum.
Ja.
Dass Sie sich nie besser gefühlt haben als jetzt, ist das nicht nur so ein Spruch? Wirklich?
Nee.
So empfunden?
Nee. Ich habe mich nie in meinem Leben kompletter und auch lebendiger gefühlt und selbstbestimmter, als das jetzt ist. Und da kann ich nur allen Frauen oder auch Männern natürlich Mut machen, die glauben, mit 35 sei es vorbei oder manchmal sogar noch früher. Das wird sich ändern. Ich meine, ich habe natürlich auch viele Talsohlen durchschritten, so ist es nicht. Aber daran kann man ja auch natürlich wachsen. Und es ist immer die Frage, gräme ich mich dann damit mit den Dingen, die mir widerfahren, oder mache ich was draus?
Also, da macht man auch besser was draus.
Dann macht man besser was draus und ich kann das für mich eindeutig so sagen, ja.
Und Anleitung kriegt man mit Sicherheit auch in ihrem großartigen Buch, Vanessa Del Rey, Sex Deluxe, sinnlich älter werden, oder natürlich auch in Coachings bei Ihnen.
Klar, natürlich, jederzeit.
Was kostet es?
Also ein Einzelcoaching kostet 90 Euro für eine Stunde. Kann man auch gerne über Skype machen. Und die anderen Seminare, Workshops und sowas, das ist natürlich individuell, aber die Preise sind auch auf meiner Homepage nachlesbar.
Sehr gerne. Vanessa Del Rey, bedanke mich sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen herzlich.
Und alles Gute, bleiben Sie gesund.
Dankeschön.
Danke.
Mensch Otto. Montag bis Freitag um 19 Uhr in Bayern 3.